Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Uffizi-Podcasts Der Nächste bitte. Mein Name ist Stefanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Sport sollte jeder Mensch am besten gleich mehrfach pro Woche betreiben, denn bekanntlich hält er fit und gesund. Einige tun dies aus tiefster Überzeugung, während andere erst im Laufe der Jahre dazufinden. Fakt ist, Sport muss richtig betrieben werden, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Unabhängig, ob man schon immer Sport betreibt oder erst kürzlich dazu gekommen ist, kann man es aufgrund von falschen Belastungen zu Verletzungen oder Abnützungen kommen. Hier braucht es dann einen Arzt oder eine Ärztin, die es versteht, Menschen wieder sporttauglich oder noch leistungsfähiger hinzubekommen. Einer von denen, die ein Gefühl für Sportlerinnen oder angehende Sportlerinnen haben, ist Dr. Florian Haselsteiner. Als ehemaliger Fußballprofi, der verletzungsbedingt seine Karriere schon bald beenden musste, kann er sich sehr gut in seine Patientinnen hineinfühlen. Er betreibt seine Wahlarztordination für Unfallchirurgie, Orthopädie, Sportmedizin und funktionelle Diagnostik in Linz und ist mein heutiger Podcast-Gast. Herzlich willkommen, lieber Florian.
Hallo.
Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, und jetzt darf ich dir gleich zu Beginn meine bekannte Frage stellen, nämlich, was ist das Schönste an deinem Beruf?
Ja, das Schönste an meinem Beruf ist, dass ich Leute begleiten darf, die Probleme haben oder mit Beschwerden oder Problemen zu mir kommen, dass ich denen auch Antworten auf Fragen geben kann, die oftmals unbeantwortet blieben bis dato, und dass einfach ich eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit habe, wo ich mir jeden Tag auf neue Dinge einstellen kann.
Wie hast du in deinem Leben entschieden, dass du Arzt werden möchtest? War das dir quasi in die Wiege gelegt oder ist es über die Jahre zugekommen?
Na, das war mir überhaupt nicht in die Wiege gelegt. Für mich war sehr lange, bis zu meinem 18. Lebensjahr, relativ klar, dass ich Fußballprofi werden möchte. Mhm. Hab dann, wie viele andere meiner Leidensgenossen, eine relativ schwere Knieverletzung dann gehabt. Habe in dieser Zeit sehr viel Kontakt mit Ärzten, Physiotherapeuten und anderen Therapeuten gehabt, und habe dann in dieser Zeit auch leider feststellen müssen, dass es mit einer Fußballkarriere aufgrund der Schwere der Verletzung nichts mehr wird. Habe aber dann gesehen, dass eigentlich dieses Thema Orthopädie, Unfallchirurgie und dieses Thema am Bewegungsapparat sehr interessant ist, und habe dann beschlossen, dass ich Medizin studiere und Arzt werde.
Quasi vom Fußballplatz direkt in den Hörsaal?
Tatsache.
Ja.
Mit dem Gips sogar noch.
Wow. Und wo hast du studiert?
Ich habe dann in Innsbruck zum Studieren begonnen.
Okay. Und wie war das dann? Wir sitzen ja jetzt wieder in Linz. Du hast dann auch deinen Turnus in Linz absolviert.
Genau.
Wie kam es dann? Also du hast Innsbruck grundsätzlich genossen und hast aber dann doch irgendwie wieder beschlossen, nach Linz retour zu kommen.
Ja. Ich habe sehr gerne in Innsbruck studiert, weil es ein sehr überschaubares, familiäres Klima dort ist, weil man auch sehr viele Möglichkeiten hat, dort Sport zu betreiben. Bin aber zu diesem Zeitpunkt schon, da war ich 18, fast 7 Jahre mit meiner jetzigen Frau zusammen gewesen, die in Linz studiert hat und in Linz auch geblieben ist oder immer bleiben wollte. Somit war immer klar, dass ich nach dem Studium wieder zurückkomme nach Linz.
Sehr schön.
Aber während dem Studium sämtliche Formulaturen und Praktika da in Linz gemacht. Mhm. Und wie gesagt, das war von vornherein so vorgesehen.
Gut, dann warst du wieder in Linz und hast dann auch den Turnus damals noch absolviert.
Ja.
Und hast du dann bis zum Ende gemacht oder bist du dann schon frühzeitig in dein geliebtes Fach gekommen?
Turnus habe ich im vollen Ausmaß zu Ende gebracht, gerade aufgrund dessen, weil es mir wichtig war, fundierte Allgemeinausbildung zu haben. Für mich war dann auch im Studium schon und dann im Turnus schon klar, dass ich auf die Unfallchirurgie gehen möchte, und ein großer Teil der Unfallchirurgie bei uns im AKH damals war, dass man halt auch Notarztdienste machen muss, und da war es auch fundamental Voraussetzung, dass man allgemein medizinisch gut auf Zack ist und dass man da fachlich gut unterwegs ist, weil ja nicht jeder Notarzteinsatz mit einem gebrochenen Bein oder einem gebrochenen Arm zu tun hat.
Wie war das damals, also wie du dann den Turnus gestartet hast, beziehungsweise reden wir von der Facharztausbildung, warst du dann, war das dann nur mal die hundertprozentige Bestätigung oder hast du kurz einmal gedacht, wäre ein anderes Fach nicht gescheiter gewesen oder?
Nein, tatsächlich, während dem Turnus, die Turnuszeit auf der Unfallchirurgie und auf der Orthopädie war die interessanteste. Für mich jetzt, auch wenn alle anderen Abteilungen damals im AKH sehr gut aufgestellt waren und ich mich eigentlich auf allen Abteilungen sehr wohl gefühlt habe, aber das fachliche Interesse war immer schon der Bewegungsapparat und die Unfallchirurgie und Orthopädie. Somit war immer eigentlich klar, dass ich das machen werde nach dem Turnus.
Das ist eben, wie du gerade erwähnt hast, ein sehr chirurgisches Fach. Kannst du nur erinnern, wie du das erste Mal im Operationssaal gestanden bist, vielleicht das erste Knie aufgeschnitten hast, hast du da gedacht, wow, jetzt ist es soweit oder?
Ja, prinzipiell ist es so, dass wir im Studium schon vom Sezierkurs weg über dann die Formulaturen im Krankenhaus mit dem Thema oder an das Thema herangeführt werden. Dann ist es aber halt in dieser Zeit und auch in der Turnusortszeit immer so, dass du nicht der Hauptverantwortliche bist, der das Messer führt. Und das war schon ein spezieller Moment, wie dann das erste Mal, es war damals ein gebrochener Schenkelhals an der Hüfte. Wie man halt dann als Hauptoperateur natürlich mit einem Facharzt, der einen ein bisschen so anweist, steht, aber tatsächlich der erste Schnitt da ist dann auch ganz spezieller.
Also schon mit Nervosität verbunden.
Natürlich.
Aber es ist alles gut gegangen und du hast dich auf die nächste Operation gefreut.
Genau, so ist es. Man ist eh vorbereitet und man hat es auch oft genug gesehen und auch ein bisschen schon anfangen dürfen, da ein bisschen ab und zu, wie gesagt, den Bohrer zu halten und diese Dinge zu machen und dann geht es schon.
Wenn du so an die Zeit zurückdenkst, da hast du ja trotzdem auch viel Nachtdienste, viel Einsätze gehabt. Hast du da irgendwas so, was das total in Erinnerung geblieben ist, was du heute noch dran zurückdenkst, oder waren zu viele Momente, dass man das dann über die Jahre eigentlich gar nicht mehr so am Radar hat, was man da geleistet hat?
Das waren tatsächlich sehr viele Momente, wo von skurrilen Dingen über ganz schwere Unfälle, schwere Verletzungen alles dabei war, wo ich tatsächlich jetzt keine Situation herauspicken könnte, die mir jetzt besonders in Erinnerung geblieben ist.
Ich glaube, eine Situation war für dich wahrscheinlich total bewegend und schön, nämlich der Zeitpunkt, als du als Arzt beim LASK tätig warst, wo du als Teamarzt, glaube ich, fungiert hast.
Ja.
Wie ist es für dich gewesen, als ehemaliger eigener Fußballprofi quasi als Teamarzt auf der Bank zu sitzen und den jungen Talenten zuzuschauen?
Ja, das war sehr speziell. Dadurch, dass ich halt im Fußball schon von meiner aktiven Zeit sehr vernetzt war, ist ja der Kontakt in die Vereinsebene nie abgerissen. Und es hat mich dann sehr gefreut, wie damals der Oliver Glasner, der dann den LASK übernommen hat und halt dann einen dementsprechenden Erfolgslauf mit.
Das war der Trainer für die Nicht-Fußballer.
Genau,
für die
so ist es. Das war damals der Trainer. Und der hat sich ein Team aufgebaut. Einerseits an Betreuern, andererseits als medizinische Abteilung, wo ich und der Kollege Kastner da dabei sein durften und diesen Weg begleiten durften. Und das war schon eine sehr spezielle Situation, da wieder im Stadion zu sein, wieder auf der Bank zu sitzen, halt natürlich nicht aktiv am Spiel teilzunehmen, aber halt schon seinen Beitrag dazu zu leisten, dass halt der Erfolg im Team sozusagen gewährleistet ist.
Und vor allem das volle Verständnis für den Leistungssport, ich glaube, das ist ja, wenn man es selbst erlebt hat, dann weiß man das einfach sehr, sehr gut.
Ganz genau.
Du hast auch die sportmedizinische Ausbildung gemacht. Das ist ja eine eigene Ausbildung.
Genau.
Während deiner Tätigkeit im Krankenhaus hast du ja noch etwas anderes gemacht. Und zwar, du hast ja auch um die jungen Kollegen und Kolleginnen gekümmert, seitdem es eben das Kepler-Universitätsklinikum geworden ist. Wie blickst du da zurück? Also, hat dir das gefallen?
Ja, das hat mir sehr gefallen, aus dem Grund, weil in Linz da eine sehr positive Stimmung entstanden ist, wie die Universität gegründet wurde, auch versucht wurde, ein bisschen aus dem, wie soll ich sagen, aus dem konventionellen, bisher praktizierten Universitätsalltag ein bisschen herauszukommen, das Ganze ein bisschen praktischer zu gestalten und sehr viele Sachen, die mir im Studium gefehlt haben, die uns nicht vermittelt wurden, die wir uns dann, es gab da sehr viele junge Kollegen, die sich da sehr, sehr intensiv weitergebildet haben, die uns wieder erarbeitet haben, haben halt wir dann an die jungen Kollegen weitergeben können, um ein bisschen, das Ganze praktischer zu gestalten oder in den praktischen klinischen Alltag umsetzen zu können.
Du blickst auf wahrscheinlich über 10 Jahre Krankenhaustätigkeit zurück und wenn man die anschaut, dann merkt man einfach mit einem Grinsen im Gesicht, also ich glaube, das hat da ganz, ganz viel Spaß gemacht.
Ja,
und trotzdem hast du 2021 oder 2020 herum dich dazu entschieden, das Skalpell quasi an den Nagel zu hängen und eine Ordination aufzumachen. Wie ist dir mit dem Schritt gegangen und ja, vielleicht möchtest du uns da ein bisschen was erzählen.
Dieser Schritt hat zwei Hauptgründe gehabt. Der erste war der, dass natürlich die Unfallchirurgie und mit dem Ganzen drumherum eine sehr, für mich sehr sinnstiftende und sehr, sehr befriedigende Tätigkeit war, aber gleichzeitig auch sehr aufwendig, also mit sehr vielen Nachtdiensten, sehr vielen Arbeitsstunden verbunden, relativ viele Wochenenden auch betroffen waren davon. Und ich halt dann trotzdem, wie wir unseren ersten Sohn bekommen haben und dann auch mit dem zweiten gesehen habe, dass für diese Kapazität, die mir auch sehr wichtig ist, nicht sehr viele Ressourcen übrig geblieben sind. Und das war dann der erste Schritt, wo ich dann gesagt habe, im Krankenhaus zeittechnisch ist es nicht mehr mit dem vereinbar, was ich trotzdem mit meiner Familie vorhabe, mehr oder weniger. Mhm. Und dann war es so, dass eben wie vorher schon beim Unterrichten mit den Studenten erwähnt, ich mich ein bisschen mit anderen Themen auch beschäftigt habe, dann im Laufe der letzten Jahre, die ein bisschen über das klassische unfallchirurgische Tun hinausgehen, wo dann tatsächlich der Zuspruch der Patientinnen und Patienten sehr groß war, wo dann tatsächlich auch das im Krankenhausbetrieb nicht mehr möglich war. Und ich habe dann die Ordination gegründet und aufgebaut und kann jetzt da tatsächlich diese Dinge auch mit meinen vollen zeitlichen Ressourcen durchziehen.
Es interessiert sicher den einen oder anderen Hörer total. Das möchte ich dir nur zur Krankenhaustätigkeit fragen, beziehungsweise vielleicht möchtest du das kurz erzählen. Wie kann man sich denn als Unfallchirurg einen Nachtdienst vorstellen? Viele Menschen glauben ja, da geht man so am Abend in das Krankenhaus hinein und geht in der Früh raus. Das ist ja nicht ganz so.
Genau so ist es. Also das waren bei uns im Krankenhaus, es ist in den Krankenhäusern unterschiedlich geregelt. Also es gibt tatsächlich in manchen Krankenhäusern 12-Stunden-Diensten, wo tatsächlich die Dienstmannschaft am Abend um 19 Uhr quasi wechselt und eine eigene Nachtdienstmannschaft kommt. Bei uns war es nur anders. Also bei uns im AKH, jetzt Kaplan-Uni-Klinikum, wir sind in 25-Stunden-Diensträdern aufgeteilt. Das heißt, wir haben ganz normal um 7 in der Früh unseren Dienst begonnen mit den Alltagstätigkeiten in den Ambulanzen, in den OPs. Und die OPs, die Standardoperationen sind bis, und die Ambulanzen sind bis 15 Uhr gegangen und dann war halt nur mehr die Dienstmannschaft sozusagen zuständig und man hat sich halt um die Akutverletzten gekümmert in den Ambulanzen und wenn halt so Schwerverletzte gekommen sind, die dann einer Akutoperation zugeführt werden mussten, die hat man halt dann als Dienstmannschaft versorgt und das ging von durchgängig im OP stehen, bis aber auch an ruhigen Diensten, wo halt dann um 21, 22 Uhr die letzte Operation war und dann halt nur die ambulanten Patientinnen und Patienten zu versorgen waren.
Aber am Tagesende heißt es 25 Stunden
genau, 25
ohne Schlaf.
25 Stunden, ja, mitunter ohne Schlaf oder halt mit sehr fraktioniertem Schlaf.
Vielleicht 2-3 Stunden.
Genau, so ist es. Und am nächsten Tag um 7 Uhr, wenn dann der Tag wieder begonnen hat, ist man dann quasi aus der Verantwortung für seine Abteilung entlassen worden.
Ja, und am nächsten Tag?
Dann halt wieder von vorne. Genau.
Okay, aber jetzt zu deiner Ordination weiter. Du hast, du folgst der Philosophie, wer sein Ziel kennt, findet den Weg. Das steht auch auf deiner Webseite drauf. Wie kann man sich das im Praxisalltag vorstellen? Hast du tatsächlich nur Patienten, die ein Ziel haben oder das Ziel kennen? Und wie gehst du mit denen um, die eigentlich gar kein Ziel haben?
Das ist auch was, das ich im Laufe meiner Ausbildung und meiner Tätigkeit als Facharzt dann lernen musste, dass Patientinnen und Patienten unterschiedliche Ziele haben im Alltag. Das kann von, ich möchte wieder ein paar Schritte überhaupt gehen können, bis ich möchte einen Großteil des Tages schmerzfrei verbringen, über mir ist bei meinem Kind eine Auffälligkeit im Gang aufgefallen, das möchte ich anschauen lassen, über ich möchte eine als ambitionierter Sportler oder Leistungssportler eine Leistungssteigerung bringen. Diese Ziele muss man mit dem Patienten oder der Patientin erarbeiten, besprechen. Und dann muss man halt dementsprechend den Patienten oder die Patientin dabei begleiten, dieses Ziel erreichen zu können. Und das ist auch wiederum auf die eingangs erwähnte Frage, was denn so spannend ist oder was so erfüllend ist in meiner Tätigkeit. Genau das ist es, dass einfach man sich auf jeden Patienten, jede Patientin anders einstellen muss und der Anspruch einfach auch von bis geht.
Knieschmerz ist ja nicht gleich Knieschmerz und hat bei den meisten Menschen eine komplett konträre Ursache. Ja? Der eine hat es vom Laufen, der andere vom Radfahren und der andere vielleicht, weil er einfach ein paar Kilo zu viel hat oder eine Fehlstellung hat. In deiner Ordination bietest du aus diesem Grund eine Ganganalyse an. Wie ist denn dazu jetzt gekommen? Weil das ist ja doch ein sehr großer Punkt in deiner Ordination und gerade für einen Chirurgen doch ein sehr untypische Herangehensweise, die aber meiner Meinung nach total interessant ist und voll Sinn macht.
Ja, das ist eine ganz interessante Entwicklung, wie ich dazu gekommen bin. Ein bisschen zufällig, muss man dazu sagen. Das war damals noch auf der Unfallchirurgie in meiner Ausbildung, habe ich mich halt mit dem Thema Fuß sehr beschäftigt oder habe mir das Thema Fuß auch sehr interessiert. Und wir haben damals in der Fußambulanz postoperative Ganganalysen gemacht. Also wo die Patientinnen und Patienten einfach nach den Operationen über so Fußdruckmessplatten gegangen sind und wir das Gangbild analysiert haben und geschaut haben, ob wir mit Einlagen oder anderen ähnlichen Hilfsmitteln, Orthesen etc. den Patientinnen und Patienten noch Unterstützung geben können. Und da ist mir irgendwann einmal aufgefallen, dass gerade bei gewissen Operationen, vor allem die zum Beispiel Hallux Valgus Operation ist so eine, postoperativ bei sehr, sehr vielen Patienten ein ähnliches Gangbild besteht, das eigentlich von der Operation oder nach der Operation anders sein sollte. Womit bei mir dann die Frage sozusagen oder das Interesse geweckt wurde, warum denn das so ist, wann jetzt die Struktur, die vorher nicht in der korrekten Ausrichtung gestanden ist, eigentlich in der korrekten Ausrichtung steht, aber sich das Bewegungsmuster des Patienten oder der Patientin nicht ändert, dann muss da ein bisschen was anderes dahinter sein. Und dann habe ich damit begonnen, mich ein bisschen biomechanisch damit auseinanderzusetzen, sehr viele Fortbildungen in diese Richtung gemacht und habe einfach gesehen, dass es bei vielen Veränderungen am Bewegungsapparat, gerade der Fuß oder das Knie, das sind so prädestinierte Strukturen, oftmals andere Ursachen sozusagen vorliegen und die in den meisten Fällen nicht dort zu finden sind, wo die schmerzhafte Veränderung ist, sondern meistens ein bisschen körperfern und da kann man auch diesen prägnanten Satz, der steht auch auf meiner Website, formulieren, gerade am Knie und am Fuß ist es so, dass das Knie oder der Fuß nie der Täter ist, sondern immer das Opfer von einer veränderten Beinachse, von einer Beckenschiefstellung, von Bewegungsabweichungen, die aufgrund anderer Strukturen ausgelöst werden.
Super. Das heißt, im Idealfall macht man die Ganganalyse eigentlich schon relativ bald in seinem Leben, bevor man vielleicht beschließt, Leistungssport zu betreiben oder regelmäßig laufen zu gehen, um da dann einfach Begleiterkrankungen oder Verletzungen abfedern zu können.
Ganz richtig. Also das wäre der Idealfall. Wird auch im Leistungssport bei großen Vereinen oder bei großen Institutionen mittlerweile schon so gelebt, dass die tatsächlich, wenn die neue Spieler holen oder wenn die Kaderzusammenstellungen machen, sei es jetzt Jugendkader bei Skivereinen etc., dass die tatsächlich eine Gang- und Bewegungsanalyse vorab machen, um die so eine Art Screening zu haben, wo Defizite sind und diese Defizite, bevor es in die Hochintensivbelastung geht, gezielt sozusagen stabilisieren, trainieren, beüben. Weil man da gesehen hat, dass man bei vielen Verletzungen das Risiko, diese Verletzung zu erleiden, deutlich reduzieren kann.
Gibt's irgend so einen Zeitpunkt, wo man sagen kann, man ist zu alt, um so eine Ganganalyse zu machen? Macht's noch Sinn mit 70, wenn man mit 70 entscheidet, jetzt lerne ich endlich ordentlich Tennis spielen, dass man da vorab gleich einmal sagt, okay, Tennis geht auf die Knie, schauen wir, dass wir da das Optimale rausholen.
Auf jeden Fall. Auch dieses Patientinnen und Patientengut habe ich in großer Anzahl in meiner Ordination, weil unser Körper ja nicht nur aus Knochen, Sehnen und Bändern besteht, sondern auch aus eben den Faszien, den Muskeln und dem Ganzen rundherum. Und man schon sieht, wann Defizite an diversen Regionen sind. Das ist einfach bedingt unser Lebenswandel, unser Alltag. Und tatsächlich jetzt tausendmal, weil du es gerade angesprochen hast, beim Tennisspielen die Knie ein Thema sind, weiß man, dass die Kraft oder diese Kräfte, die auf die Knie wirken, sehr daran gebündelt sind, wie stabil unser Rumpf ist, wie beweglich unsere Hüften sind. Und wenn dort Defizite sind, wirkt sich das natürlich dahingehend extremer auf diese Strukturen aus. Und wenn man diese Defizite gezielt behebt, und das geht meistens mit Trainingsübungen, mit Muskelübungen, mit Physiotherapie, dass man tatsächlich das Risiko deutlich minimieren kann, dass diese Beschwerden im Laufe der Zeit auftreten. Aber da geht es, wie gesagt, das wäre das Beispiel beim Sport, da geht es auch um den Alltag. Also da geht es um den Kniearthrose-Patienten, da geht es um den Hüftarthrose-Patienten, da geht es um den Bandscheiben-Patienten. Dass die Strukturen, die schmerzen, wie gesagt, durch eine Optimierung der umgebenden Strukturen deutlich besser eingestellt werden könnten und dadurch auch zu einer Beschwerdereduktion führen.
Ganz interessant. Also das macht auch in meinem Alter noch Sinn. Also ich bin über 40, möchte jetzt wieder ordentlich laufen. Das heißt, eigentlich wäre es sinnvoll, gerade gestern war ich mal wieder laufen, dass man sagt, okay, man macht eine Ganganalyse, mir hat das rechte Knie geschmerzt, wo man dann einfach schaut, was kann man begleitend für Übungen machen.
Ganz genau, das sind die Themen, weil das hat man ein bisschen dann selber in der Hand dann auch. Und vor allem, wenn man auch, und das ist auch was, das ich im Laufe der Zeit gesehen habe, wenn man mit den Patientinnen und Patienten diese Dinge visualisiert, und das machen wir bei der Ganganalyse, haben wir Kameramessung dabei, haben auch einen Report, sprich das Ergebnis der Ganganalyse so präsentiert, dass wir das dann nach der Untersuchung mit jedem und jeder durchbesprechen. Und wenn man einfach auch den Leuten zeigt, was das Problem ist und wie das tatsächlich im Detail ausschaut, dann kann der Patient das auch viel besser umsetzen in den eigenen Übungen. Auch die Sinnhaftigkeit wird dann mehr gesehen, warum man das machen muss. Und das sind schon Themen, wo man halt dann einfach mit den Leuten das erarbeitet, um denen dann besseren Alltag, sei es jetzt im Sport, sei es jetzt im beruflichen Alltag oder sonst wo, zu ermöglichen. Das ist meines Erachtens ganz wichtig.
Wir sind ja jetzt mitten im Frühling. Es ist draußen warm und das Wetter schreit so richtig nach Sport. Sei es beim Radfahren oder beim Laufen, wo ja die Österreicherinnen ja alle sehr fleißig sind. Was sind da jetzt so die Hauptverletzungsgefahren, die du in deiner Ordination siehst? Denke mal, jetzt ist so neben der Skisaison, wahrscheinlich hast du gerade Hauptsaison. Was sind da so deine Verletzungen, die du bearbeitest? Oder wo empfiehlst du dann auch wirklich, wenn man Knieschmerzen hat durchs Laufen oder so weiter, den Gang zu dir in die Ordination?
Genau, das sind diese Dinge, wo man tatsächlich jetzt im Hauptsaison auch wieder gesehen hat, gerade mit den Ganganalysen war jetzt bei uns gerade in Linz der Linz-Marathon, wo tatsächlich dieses Event oftmals hergenommen wird, um Neujahrsvorsätze umzusetzen etc., wo dann oftmals sehr unvorbereitet begonnen wird, Laufintensitäten zu steigern, das Trainingspensum zu steigern, ohne eine dementsprechende Vorbereitung. Und es ist halt schon so, wenn Dysbalancen am Bewegungsapparat sind, wenn Fehlbelastungen da sind, dann provoziert das dieses unvorbereitete Belasten letzten Endes schon eher, dass dann so genauso Beschwerden auftreten, Knieschmerzen, Meniskusüberreizungen, Muskelüberlastungen, Sehnenentzündungen etc. Und diese Dinge kann man halt schon, wenn man da eine geeignete Vorababklärung macht, dementsprechend minimieren.
Und wenn dann die Verletzung trotzdem da ist, nach dem Laufen oder so, absolute Schonung und wahrscheinlich eine Therapie dazu.
Genau, also absolute Schonung muss man immer ein bisschen relativ sehen. Mhm. An unserem Bewegungsapparat gibt es, wenn es überlastungsbedingt ist, sehr wenige Pathologien, die wirklich eine absoluten Entlastung bedürfen. Man muss nur die Belastung dementsprechend steuern, also tatsächlich einfach, wenn Knieüberlastung, Sprunggelenksüberlastung, Entzündungen sind, das Trainings Pensum quasi zu reduzieren, eventuell andere Bewegungen mehr in den Alltag einzubauen, weil unser Bewegungsapparat heißt genau deswegen Bewegungsapparat, weil er bewegt gehört.
Mhm. Ja, du bist ja Sportmediziner tätig und man hört ja immer wieder den Spruch, Sport ist Mord. Wie siehst du das und wie wird Sport kein Mord? Ja. Gerade im Leistungssport würde es mich jetzt ganz speziell interessieren, ist Leistungssport eigentlich möglich? Ich meine, du hast das selbst erwähnt, du hast selbst eine schwere Verletzung gehabt, du warst guter Fußballspieler. Kann man heutzutage eigentlich nur Leistungssportler werden ohne schwere Verletzungen?
Man muss tatsächlich sagen, dass die Belastungen, die mittlerweile im Leistungssport auf die Athletinnen und Athleten einwirken, enorm sind. Also das kann man nicht wegdiskutieren. Also das Motto höher, schneller, weiter ist nicht verträglich mit vielen Strukturen an unserem Bewegungsapparat, aber wie schon öfters erwähnt, ist gerade dort jetzt auch das Bewusstsein da, dass man jetzt nicht nur das Training dahingehend steuern, dass die Performance an sich besser wird, sondern dass man auch Sportart unspezifisch einfach Therapien macht, Übungen in den Alltag einbaut, um den Bewegungsapparat einfach stabil zu halten, dass möglichst Dysbalancen nicht in einem intensiven Ausmaß aufkeimen und so kann man das Risiko minimieren, schwere Verletzungen zu kriegen. Ganz ausschließen kann man es leider im Leistungssport, gerade wenn die tatsächlich sehr viel anderes noch davon abhängt, leider nicht. Mhm. Ja, aber an für sich, dieser Spruch Sport ist Mord, trifft eben genau nur dann zu, wenn man übertriebene Belastung an Strukturen macht, die nicht optimal eingestellt sind, meines Erachtens.
Zu deiner Ordination noch. Du hast ja quasi allein gestartet mittlerweile, besteht aber dein Team aus Ärzten, aus Therapeuten. Das finde ich total spannend. Wie hast du das jetzt auf die Beine gestellt und was ist da der Sinn der Sache dahinter?
Grundsätzlich geht es mir darum, dass in der Behandlung von Patientinnen und Patienten oftmals nicht einer allein federführend sein kann. Das ist tatsächlich so, dass die Patientinnen und Patienten zuerst zu mir zur Ärzteordination kommen. Dort mache ich einen umfangreichen Status am ganzen Bewegungsapparat, auch wenn sie nur mit lokalen Beschwerden kommen, um halt wie gesagt diese Opfer-Täter-Situation ein bisschen abzuklären. Dann habe ich natürlich Möglichkeiten bei mir in der Ordination quasi lokale Therapien zu machen. Aber wie schon besprochen, habe ich auch zwei Physiotherapeuten bei mir in der Ordination, die dann auch diese Trainings- und Übungstherapie umsetzen. Dann habe ich eine Sportwissenschaftlerin und Orthopädietechnikerin bei mir in der Ordination, mit der ich die Ganganalysen mache und dann eventuell spezielle Schuheinlagen dann auch noch anfertige. Dann habe ich einen Masseur bei mir in der Ordination, wo man halt auch weiß, dass dementsprechend so Überlastungen, Arthrosen etc. halt mit muskulären Verhärtungen einhergehen, wo man halt da in dieser Ebene eintauchen kann. Und es ist ja halt eine Kardiologin bei mir in der Ordination auch noch und eine Neurochirurgin, wo man halt einfach dann auch andere Fragestellungen, die ich nicht jetzt in meinem Hoheitsgebiet behandeln kann, nur mit dem Patienten sozusagen zusätzlich abklären und behandeln kann. Dann.
Also ein richtiges Rundum-Sorglos-Paket. Ja. Also man braucht dich nur finden und man ist bestens aufgehoben.
Genau, das ist mir ganz wichtig. Das ist auch ein bisschen so dieses Thema, das ich aus dem Krankenhaus mitgenommen habe, dieser Teamgedanke und dieser Gedanke, dass man tatsächlich schauen soll, den Patienten auf vielen Ebenen sozusagen zu begleiten und zu betreuen und das Ganze sehr individualisiert zu gestalten.
Dann kommen wir schon zur letzten Frage, lieber Florian. Was machst du für dich selbst, damit du nicht dein eigener Patient wirst?
Das ist gerade in Anbetracht der täglichen Ansprüche mit Familie, beruflichen Alltag etc. ist es genau so, dass man oftmals selber ein bisschen zu kurz kommt. Ich kenne aber aufgrund dessen, dass ich natürlich bei mir auch die Ganganalyse schon gemacht habe und meine Defizite schon einmal angeschaut habe, weiß ich immer, wo ich ein bisschen angreifen muss. Und ich habe da so ein Mobilisationsprogramm zum Beispiel, was ich jeden Tag in der Früh mache, nach dem Aufstehen, wo ich meine Problembereiche ein bisschen schau, dass ich wieder auf Touren bringe, sozusagen, wodurch ich dann schon schaue, dass gerade wenn ich einen langen Ordinationstag habe, wo ich eher viel sitzen muss, dass tatsächlich dann diese Strukturen nicht zu kurz kommen und auch wenn ich dann tatsächlich mein Sportprogramm wieder steigere, dass ich dann eben meine vorbereitenden Sachen mache und auch dann dementsprechend das Programm dann nach der Belastung sozusagen durchziehe.
Sehr, sehr spannend, lieber Florian. Ich sage herzlichen Dank für deine Zeit und deinen interessanten Einblick.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Der Nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche, einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinn, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.